aus der Sicht der Kirche zum Volk, genauso wie linke Gruppierer, die möglicherweise beim ALR dabei seien, auch zum Volk gehören. Kurzum, der Kirchenrat hat ein grundsätzliches Ja-Wort zu allen konzessionierten Lokalradio gesprochen. In seinem Grundsatz heisst denn, der Kirchenrat nimmt alle sich öffnenden Möglichkeiten wahr. Er tritt allen Trägervereinen für einen Lokalradiosender bei, jedoch ohne Kapitalbeteiligung. Darum ist er jetzt auch bei Radio 24 und Radio Zürichsee nicht dabei, weil es dort nur Aktiengesellschaften gibt und halt kein Trägerverein. Und darum ist er unter dem Vorbehalt jetzt von der Absegnung durch die Synode bei ALR und bei Z beitreten. Noch offen ist, ob er gleichzeitig auch soll bei Eilach, also im Winterthurer Lokalradio, beitreten. Heute in der Diskussion sind keine Vorbehalte angebracht worden zu den vorgeschlagenen Beitritten zu Z und zum ALR. Aber wie gesagt, entschieden wird heute in einer Woche.
Teresa ha gli occhi secchi, guarda verso il mare, per lei figlia di pirata, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate, mi indica un amore perso. A Rimini d'estate, lei dice bruciata in piazza, dalla santa inquisizione, forse perduto a Cuba. Nella rivoluzione o nel porto di New York, nella caccia alle streghe, oppure in nessun posto ma nessuno le crede. Colombo la chiama dalla sua portantina, lei gli toglie le manette ai polsi, gli rimbocca le lenzuola, per un triste re cattolico le dice ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori io ho commesso, due errori di saggezza, abortire l'America e poi guardarla con dolcezza. Ma voi che siete uomini sotto il vento e le vele, non regalate terre promesse a chi non le mantiene. Teresa è alla risbarra, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di cent'anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganna, è un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza. Abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini, tra i gelati e le bandiere, non fate più scommesse sulla figlia del droghiere.
Das hat so friedlich getönt, aber Gefahr ist auch in der Schweiz rum, nämlich die rote Ratte in Maloja. Die gestern Mitternachtsinfo gelesen haben, haben das schon kurz mitbekommen. In Chur ist nämlich ein vertrauliches Armeedokument publik gemacht worden. Gottlob, muss man sagen. Ende Oktober haben in Graubünden Manöver stattgefunden, wo die kantonalen Führungsstäbe zusammen mit der Territorialzone 12 nicht nur den Kampf gegen den äußeren, sondern auch gegen den inneren Feind geübt haben. Im Lageblatt hat es geheissen, im Engadin nehmen Sabotage und Terrorakt dramatisch zu. Wir konnten eine linksextremistische Gruppierung feststellen mit Zentrum in Maloja. Die operiere unter dem Namen Rote Ratte und stehe unter dem Kommando von einer einheimischen Frau. Nun, alle Leute in Graubünden wissen sofort, wer damit gemeint ist, nämlich Anna Ratti, die in Maloja aufgewachsen ist, in Maloja arbeitet, im Ferien- und Bildungszentrum Salecina und wo eine prominente Sozialdemokratin im Kanton Graubünden ist. An dieser Übung hat auch der Regierungsrat vom Kanton Graubünden und ein Haufen andere Politiker aus diesem Kanton mitgemacht. Seltsamerweise hat niemand reagiert, niemand reklamiert auf den Lagebericht, obwohl das ein paar Tage nach den Nationalratswahlen, wo Anna Ratti auf der Liste der Sozialdemokraten ein blendendes Resultat erzielt hat. Übrigens als die Kandidatin, die sich vor allen SP-Leuten dort am deutlichsten für die Anliegen der Friedensbewegung engagiert hat. Erst letzte Woche ist plötzlich Bewegung ins EMD und auch in den Regierungsrat in Chur gekommen. Sie haben nämlich Wind davon bekommen, dass ein politischer Vorstoß geplant ist, der den skandalösen Vorfall aufgreifen will. Flugs hat das EMD ein Entschuldigungskommuniqué an die Bündner Presse verschickt. Der Divisionär Edgar Müller, der das Kommando hatte über die ganze Übung, hat sich entschuldigt, hat selbstverständlich von nichts gewusst. Er sagte, er entschuldige sich, dass der Eindruck entstehen konnte, die Lageschilderung visiere eine bestimmte Bündnerbürgerin an. Selbstverständlich sei das nicht beabsichtigt gewesen. So viel das Kommuniqué. Was nicht drin steht, ist, dass in der Zwischenzeit im EMD eine interne Untersuchung eröffnet worden ist, wo man den fehlbaren Beamten sucht. Die Lageschilderungen sind nämlich nicht im Kanton Graubünden entstanden, sondern in Bern, nicht nur im EMD, sondern unter der Federführung der Zentralstelle für Gesamtverteidigung von einer etwa 20-köpfigen Gruppe. Für den Divisionär Müller ist es klar, dass man den Verfasser herausfindet, hat er uns heute Nachmittag am Telefon gesagt. Er selber glaubt auch nicht an Zufall, dass einer eben per Zufall in Maloja von einer roten Ratte redet und nicht die konkrete Situation gemeint hat. Er findet das Ganze höchst peinlich und absolut nicht entschuldbar, hat der Divisionär Müller gemeint. Zumindest wäre der Verfasser einen Verweis einstecken müssen. Damit sei allerdings für ihn die Sache erledigt. Da täuscht sich aber, glaubt der Divisionär Müller. Das wird nämlich auch noch im Nationalrat zur Sprache kommen. Der Bündner Nationalrat Martin Bundi wird den Vorfall in die Militärkommission eintragen und der Helmut Hubacher plant ebenfalls einen Vorstoss. Es sei seit Jahren die gleiche Stoßrichtung in diesen inneren Manöverdispositiv, hat uns der Helmut Hubacher gesagt. Für viele Offiziere sei die Armee offensichtlich nach wie vor ein innenpolitisches Instrument. Auch so Lagedispositiv sei eine Form von innerem Einsatz, sei der permanente Missbrauch der Armee. In dem besonders perfiden Fall, wo gegen eine einzelne Person sich gerichtet hat, müsste sich der Bundesrat Chevala zumindest in aller Form öffentlich entschuldigen. Soweit der Vorstoss, den Helmut Hubacher in den nächsten Tagen einreichen würde.
Get sober. You'll understand I'm only a man doing the best that I can. This situation can only get rougher. Why should we needlessly suffer? Let's call it a day, go our own different ways before we decay. Low down feeling. You've been
Heute hat die Nationalbank in Lausanne ihr traditionelles Herbstpressegespräch durchgeführt. Auch über den Ticker bei uns im Studio ist viel Material reingekommen. Ich habe das gelesen und dazu einen Kommentar gemacht. Zuerst hat der Präsident Fritz Leutwiler auf Zweckoptimismus gemacht und gesagt, die Wirtschaftskrise in der Schweiz ginge langsam am Ende zu. Die Wirtschaft werde wieder wachsen. Voraus, wie man das voraussehen könne, im nächsten Jahr so zwischen 1,5 und 2% werde das Bruttosozialprodukt zunehmen. Das nützt den Arbeitslosen konkret natürlich nicht gerade viel. Im Punkt der Schuldenkrise hat Fritz Leutwiler gemeint, die Nationalbank sei mit 400 Millionen Franken dabei bei den Brasilienkrediten, die gerade aktuell sind. Und im Weiteren das Lohnsenkungsgesetz, das der Internationale Währungsfonds verlangt als Bedingung für die neuen Kredite an Brasilien, als sozial vertretbar und ökonomisch sinnvoll bezeichnet. Da möchte ich einhaken. Sozial vertretbar, sagt Fritz Leutwiler. Die brasilianischen Oppositionsparteien sind da aber ganz anderer Ansicht. Zum Beispiel der Autor vom Wirtschaftsprogramm von der grössten legalen Oppositionspartei dort, PMDB, der heisst Celso Furtado und sagt, das Volk von Brasilien könne den Gürtel nicht mehr enger schnallen. Der Internationale Währungsfonds verlange mit seinem Gesetz einen Reallohnabbau, wo noch einen grösseren Teil vom Volk in Hungertod werde treiben. Im Nordosten von Brasilien und in den grossen Städten, sagt der brasilianische Politiker, sterben jetzt schon Leute, weil sie nichts mehr zu essen haben. Das Parlament in Brasilien hat etwa 3 Monate lang gebraucht und 5 Anläufe, bis das Gesetz unter Dach und Fach war. Und auch das nur in einer verwässerten Version verglichen mit den Anforderungen, die der Internationale Währungsfonds gestellt hat. Die Opposition gegen den Lohnabbau geht nämlich bis tief in die Regierungsparteien hinein. Der Celso Furtado und mit ihm alle brasilianischen Oppositionsparteien verlangen ein Moratorium. Das heisst, einen totalen Zahlungsstopp von Zins und Zinseszins für mindestens 3 Jahre. Und in dieser Frist sollten die hohen Zinsen dann in Verhandlungen abgesetzt werden. Dazu muss man wissen, dass Brasilien auf gewisse Kredite bis zu 20% Zins pro Jahr zahlt. Da muss man sich dann nicht wundern, wenn der Schuldenberg immer grösser wird. Der schweizerische Nationalbankdirektor Fritz Leutwiler hat mit seinem Urteil Stellung bezogen. Stellung für die Militärklicken in Brasilien und Stellung für die Regierungspartei, die von denen abhängig ist. Von der Interessenlage her kann das nicht erstaunen. Denn neben den 400 Millionen Franken von der Nationalbank tun die privaten Schweizer Banken weitere 400 Millionen Kredite zusteuern zu dem grossen Paket, das zurzeit für die Sanierung der brasilianischen Schulden der Banken bereitgestellt wird. Insgesamt sind da nochmal 800 Millionen dazugekommen zu einem Betrag, wo jetzt schon zwischen 4 und 5 Milliarden ist. So viele Milliarden müssen natürlich geschützt sein. Von wem denn sonst, wenn nicht von den brasilianischen Militärklicken?
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, I'm nashindana mali sina we ningekuwa wa malaika esa sasumbua roho yangu.
Ein neues Commonwealth-Theater steht morgen bevor. Einmal mehr schaut Queen von England ihre fast 50 Schäfli in einer betont ungezwungenen Atmosphäre in der indischen Hauptstadt Delhi um sich, wo weltbewegende Probleme wie die Grenada-Invasion, der Zypern-Konflikt oder die sogenannte Namibia-Frage an verschiedenen Teekränzchen zur Sprache kommen werden. Aber auch die ganz persönlichen Probleme von dieser rund 1 Milliarde Menschen, die in den Commonwealths organisiert sind, dürfen natürlich nicht zu kurz kommen. Damit bei dieser bisher grössten Tage der Commonwealth-Länder der intime Charakter bei den Treffen der zahlreichen Regierungschefs nicht gänzlich verloren geht, sollen sie einmal ganz ohne die Begleitung von ihren jeweils zahlreichen Berater und geschmeidigen Informanten das Wochenende im Ferienort Goa bei fröhlichem Vita-Parcours und gesunden Ausflügen verbringen. Unschwer auszumalen sind hingegen Trüffel, wo die britische Premierministerin Thatcher noch betreffs ihrer Außenpolitik bevorsteht. Die dürfte durch Kritik von ein paar Karibikländern noch untermauert werden, wo London vorwerfen, dass es sich nicht an die Spitze von einer Aktion zum Sturz von der jetzigen Grenada-Regierung gestellt hat. All das jedoch dürfte die sowohl an den Commonwealths wie auch an den multilateralen Verhältnissen zu Europa nicht mehr gerade besonders interessierte Maggie Thatcher eher kalt lassen. Für sie ist indessen wichtig, dass es in der Raketenstationierungsfrage zwischen ihr und dem Reagan geht und dass das Briten auch ohne seine ehemaligen Kolonien, sondern vorab in der EG, wieder zu seinem Great kommt. Ein eher grundlegendes Problem, das eigentlich allen Regierungschefs als Lebige gehen dürfte, ist das vom Hunger. Auf der Traktandenliste figurieren zwar hauptsächlich Themen wie die Seerechtskonvention und die Zusammenarbeit der verschiedenen Commonwealth-Länder, was übersetzt ja gemeinsamer Wohlstand heisst. Inwiefern der Wohlstand jedoch auf die 1 Milliarde Menschen gemeinsam verteilt worden ist, kann man sich an der Armut in Bangladesch, Indien oder Afrika, Ostafrika vielleicht selber ausmalen. Also eben, die vielgepriesene Zusammenarbeit auf den Gebieten wie Technik, Wirtschaft und Schulwesen stehen ganz oben und der Hunger ist scheinbar ein persönliches Problem von jedem Einzelnen, das nicht so einfach vom höheren Katheder aus zu managen ist. Jedenfalls hat uns eine beruhigende Meldung von der AP zum Thema erreicht. Dort heisst es, die für die Teilnehmer von der Konferenz vorgesehenen Speisen sollen vor dem Servieren vorgekostet werden, um eine Vergiftung auszuschließen. Ende Zitat. Sicher werden sich jetzt ein paar hungernde Inder überglücklich schätzen, Magenverstimmungen bei diesen hohen Leuten verhüten zu helfen und sich für einmal nicht nur müssen auf den Abfall und auf die Knochen der Teller von ihren Ministern müssen zu stürzen. Die humanitäre Ader vom Organisationskomitee sollte eigentlich Grund genug sein, das Gipfeltreffen, das hat ja auch irgendwie mit Essen zu tun, auch weiterhin alle zwei Jahre durchzuführen, damit von diesen dort verbutterten Millionen wieder ein paar Vorkoster ernährt werden können. Wenn auch das Risiko, an einem solchen gut gemeinten Staatsbissen zugrunde zu gehen, wie bei den meisten Regierungsaufgaben, relativ gross ist.
Patria de mi ternura y mis dolores, patria de amor de primavera y agua, hoy sangran tus banderas tricolores sobre las alambradas de Pisagua.
patria di tenerezza e di dolori, patria d'amore, d'acqua e primavera, sanguina alle bandiere tricolori, sopra i fili spinati di Pisagua,
se lo saldrà all'aria l'allegria,
c'è l'allegria,
questa sagonia,
dalle pendici dell'agonia,
questa stupenda primavera,
questa stupenda primavera,
la
che tu è degna del tuo mondino,
che la luce a pieno
e canterà nel vento a pieno peso,
patria prigioniera,
la voce tua patria prigioniera,
patria sopra los temores,
y arde tu corazón de fuego y fragua, hoy entre carceleros y traidores, ayer entre los muros de Rancagua, patria sellal di là dei timori, arde el tuo cuor di fuoco e della forgia, oggi fra carcerieri e traditori, ieri fra le muraglie di Rancagua,
e lo saltrassa all'aire all'allegria,
la luce all'allegria,
questa sagonia,
dalle pendicirai
nell'agonia, questa sommergita primavera,
questa sommersa primavera,
wir haben heute ein Flugi bekommen von der Freiplatzaktion für Chile-Flüchtlinge. Die Aktion hat sich Aufgabe gemacht, mit direkten Massnahmen das Elend in den Armenvierteln von Chile und Argentinien zu lindern und die Vereinigung der Familienangehörigen der politischen Vermissten und Gefangenen in Argentinien zu unterstützen. Dürrekatastrophe im Süden von Chile und Überschwemmungen in Argentinien haben die Situation der Armen, die am meisten unter der politischen Repression und der wirtschaftlichen Ausbeutung leiden, noch verschlimmert. Die Freiplatzaktion gibt Geld an verschiedene Volkskuchen und Kindertagesstätten in Chile und Argentinien und an die vermissten Vereinigungen. Wir haben mit dem Mitglied des Lateinamerikaner-Komitee nach der Wahl in Argentinien und mit dem Compañero Chileno, also einem chilenischen Genossen, über die gegenwärtige Situation in Chile geredet.
Zuerst etwas zu Chile. Unser Informant von Chile hat betont, dass die momentane Gesprächsbereitschaft von der chilenischen Militärregierung mit den traditionellen Parteien in erster Linie von den Volksbewegungen erzwungen worden ist. In ganz Chile fehlt Arbeit und fehlen über 800'000 Wohnungen. Die Leute, die lange Zeit noch können bei ihren Verwandten wohnen konnten, haben sich heute organisiert und fangen an, in den Vorort von Santiago und Valparaiso Land zu besetzen und ihre eigenen Häuser aufzubauen. Über 10'000 Leute haben zum Beispiel in Santiago eine solche Aktion geplant und durchgeführt. Gegen so viele Leute hat die Militärregierung bisher nichts unternehmen können. Forderungen der Volksbewegungen sind also sehr konkret. Sie wollen das Recht auf Arbeit und das Recht auf Wohnung und sie sind bereit, sich das Recht selber zu nehmen. Wichtig in dem ganzen Prozess sind die Organisationen Juveniles Culturales, das heisst kulturelle Jugendorganisationen, die sich in den letzten 10 Jahren gebildet haben. Die Organisationen sind entstanden im Vakuum, das die Parteien hinterlassen haben. Sie haben ohne grosse Mittel langsam eine populäre Gegenkultur aufgebaut, gegen die Militarisierung in den Schulen und gegen den amerikanischen Kulturimperialismus im Fernsehen. Mittel zum Aufbau dieser Kultur waren neue Volkslieder, Malerei und Filme. Diese Organisationen haben sich an einem langsamen politischen Bewusstseinsbildungsprozess beteiligt. Wegen der Volksbewegungen ladet heute die Militärregierung immer wieder Parteiführer von allen möglichen Parteien zu Gesprächen ein. Und eine rechtslastige Zeitung hat kürzlich eine Liste von über 70 Parteien veröffentlicht. Diese Parteien sind also plötzlich wieder salonfähig geworden. Unser chilenischer Informant meint aber, dass der Militärregierung mit der sogenannten demokratischen Öffnung in erster Linie darum geht, die Volksbewegungen zu kontrollieren und dass die Parteien häufig gar nicht im Volk verankert zeigen. Die Parteien bestehen häufig nur aus den Parteiführern. Er findet auch, das gelte zum Teil auch für die linken Parteien, dass es ein Militär mit der demokratischen Öffnung nicht wirklich ernst zeigt, beweise die Tatsache, dass in letzter Zeit wieder zusätzliche Folter- und Konzentrationslager aufgebaut worden seien.
Vor 2 Wochen sind erstmals seit 10 Jahren Volkswahlen in Argentinien durchgeführt worden. Die Radikale Union mit dem Kandidat Alfonsin haben mit einer eindeutigen Mehrheit gewonnen. Auf die Frage, wie sich regierende Militär verhalten wird, hat ein Mitglied vom Lateinamerikaner-Komitee gemeint, das Militär ist unberechenbar. Die Radikale Union, also die jetzig führende Partei, hat im Wahlkampf die Repression durchs Militär scharf angegriffen und nicht akzeptiert, dass sich das Militär einfach selber amnestiert. Das Militär tut so, wie wenn 10 Jahre Gewalt durch eine Volkswahlsonntag vergessen werden könnte. Wirtschaftlich erwartet unseren Informant, dass die Regierung jetzt versucht, die superliberale Politik vom Internationalen Währungsfonds am Militär verschrieben hat, abstoppt. Es würde heissen, dass die Regierung den Export-Import wieder als Steuerungsmassnahme braucht und keine fremdbestimmte Wirtschaft mehr geführt wird. Für die argentinischen Flüchtlinge gibt es mindestens einmal Anlass zu Hoffnungen, denn die radikale Unionsregierung sollte eine Amnestie von der politisch Verfolgten durchsetzen. Um nochmal zurückzukommen zu dieser Freiplatzaktion für Chile-Flüchtlinge. Sie ist mit einem Aufruf an uns gelangt, den wir unterstützen möchten. Spenden können auf das PC 82 54 29 eingezahlt werden für die Freiplatzaktion für Chile-Flüchtlinge Schaffhausen, Reihardstrasse 16 8200 Schaffhausen. Ich wiederhole, Freiplatzaktion für Chile-Flüchtlinge Schaffhausen, Reihardstrasse 16 8200 Schaffhausen. Und das Postcheck-Konto ist Schaffhausen 82 54 29.
Zum Schluss noch die Presseschau vom Remi. Sie ist am Sonntag Mitternachtsinfo zum ersten Mal ausgestrahlt worden. Und wir tun sie am Montag oder am Dienstag im Abendinfo wiederholen. Und voran noch schnell das Wetter. Morgen vor allem sonnig, aber gleich kalt. Nacht minus 5 und Nachmittag plus 2 Grad. Es sollte aber in den nächsten Tagen wärmer werden und so schön bleiben wie heute.
Töne aus dem Blätterwald. Eine Presseschau vom Schmatz und vom Remi.
Sorry miteinander. Wenn ich am Anfang von meiner heutigen Sendung den Namen Lilian Uchtenhagen erwähne, dann muss ich meine Hörer vielleicht bitten, nicht zu verschrecken und am Radio zu bleiben. Um sie geht es nämlich heute. Und dass ihr jetzt eben nicht einfach abstellt, muss ich auch noch gerade sagen, dass das keine Wahlsendung und natürlich auch keine Werbung für die Damen ist. Ich werde heute am Beispiel Uchtenhagen nur einmal ein bisschen genauer untersuchen, wie demokratisch, wie frauenfreundlich, wie ausgewogen und wie ach so schaurig, humorvoll unsere viel gelobte Presse ist. Schaurig ist, glaube ich, das richtige Wort. Weil schaudern tut es einem auch, wenn man die Dummheiten und die Frechheiten so liest, die die Zeitungen rauslassen. Da schreibt doch zum Beispiel der Edgar Oehler in der St. Gallischen Ostschweiz. In ihrem Fall melden Parlamentsmitglieder, die seit 12 Jahren zusammen mit ihr den Sessel drücken und die staatspolitischen Aufgaben lösen, dass sie mehr Kälte denn Wärme ausstrahlt, sich höchst selten zu einem Tagesgruß hergibt und auch sonst wie ein Benehmen hat, welches nicht den landesüblichen Vorstellungen entspricht. Das darf der Herr einfach so ungestraft rauslassen. Also ich glaube, das ist ein typischer Fall von einem, der im Glashaus hockt und mit Steinen umeinander rührt. So etwas von Frechheit habe ich noch selten gelesen. Aber eben, Anstand ist ja bekanntlich Glückssache. Es gibt natürlich noch einen Haufen andere Herren, es sind ja bezeichnenderweise praktisch nur Herren, die das Gefühl haben, sie müssen ihren Senf zum Thema Frau im Bundesrat geben. Manchmal strotzt der Senf vor Frauenfindlichkeit, dass es zum Kotzen ist. Der Hans-Rudolf Böckli von der Finanz und Wirtschaft trägt da besonders dick auf. Ein negativer Punkt ist ein gewisser intellektueller Hochmut, den sie bis vor kurzem geradezu provokativ an den Tag zu legen pflegte. Sie zeigt auch etwa eine unwirsche Haltung gegenüber jeder Art von Kritik, die eben in demokratischen Verhältnissen auch dann mit Fassung quittiert werden muss, wenn die Einwände nach der eigenen Auffassung unbegründet, ja sogar destruktiv sind. Da hat der Herr Böckli natürlich schon recht. Die Lilian Uchtenhagen soll sich doch ein Beispiel nehmen, vielleicht bei einem gewissen Monsieur Chevalier. Der reagiert ja immer besonders vernünftig und beherrscht, wenn man seine heißgeliebte Armee ein bisschen genauer anschaut. Und beim Herrn Friedrich ist auch nicht die kleinste Spur von Hochmut vorhanden. Im Gegenteil, ein umgänglicherer Typ kann man sich kaum vorstellen. Das ist offensichtlich auch die Meinung von Marco Volken, wo im luzernischen Vaterland folgende Weisheiten von sich gibt. Ihr geht aber vielleicht ab, dass man sie nicht zu den hochkarätigen oder tonangebenden Politikern zählen kann, wie man das etwa von den Bundesräten Graber, Chevalier, Schlumpf oder auch Celio sagen hörte. Kurz, man kann sie sich als Mitglied der Landesregierung vorstellen, ohne aber, dass sie diskussionslos sesselwürdig wäre. Darum wirken sich hier der psychologische Raster oder die Vorbehalte stärker aus. Bei Frau Uchtenhagen kennt man die Vorbehalte. Zu ehrgeizig, zu wenig belastbar, zu wenig umgänglich. Sehr gut hat er das getroffen, der Marco Volken. Zu wenig umgänglich ist Frau Uchtenhagen. Und schon gar nicht tonangebend. Für das hätte sie vielleicht noch müssen lernen, Handorgel spielen. Weil das Beispiel Schlumpf zeigt, ist Handorgel spielen etwas ungemein Wichtiges, wenn man Bundesrat werden will. Eben so richtig tonangebend. Ich weiss zwar nicht, ob Lilian Uchtenhagen musikalisch ist. Es ist mir eigentlich auch völlig egal, aber eins ist sie. Eine Frau. Und genau das mögen ein Haufen von diesen Holzhackern im Blätterwald anscheinend gar nicht verputzen. Ich persönlich habe zwar auch Mühe mit dieser Dame, aber das hat ganz sicher nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist. Am Christoph Mattle, der für die Rheintalische Volkszeitung einen gescheiten Kommentar verfasst, geht es eher ums Wesentliche an der Frau. Soll Lilian Uchtenhagen erste Bundesrätin der Schweiz werden? Es wird eingewendet, dass es noch zu früh sei, eine Frau auf diesen Posten zu befördern. Andere glauben, dass es, wenn schon, eine typische Schweizer Frau sein müsste, im Sinne von weniger modisch, weniger feminin, etwas kantiger, etwas volkstümlicher und mit einer Nuance mehr mütterlichem Wesen. Ja, also, was will er jetzt, der Stöffi? Eine altmodische, leicht männliche Mutter, die ein bisschen jodeln kann und mit ihren Kanten nie nicht aneckt. Eine so eine Art weibliche Wieselgier mit der Kante von der Hedi Lang. Also Ehrenwort, es ist schon sagenhaft, was die sogenannten Journalisten etwa für einen Stuss von sich geben. Wenn ein Arbeiter so arbeiten würde, wie die schreiben, wäre er wahrscheinlich schon lange irgendwelche Rationalisierungsmassnahmen zum Opfer gefallen. Aber in unserer freiheitlichen Schweiz kann man das ja machen. Wer hat dann auch schon gelernt, Zeitung zu lesen? Denen kann man ja herkennen, was man will, die fressen es dann schon. Der Marcel Kaiser, der bei der 50-jährigen Weltwoche schreiben darf, ist auch einer von diesen hellen Siechen, der das gemerkt hat. Lies ich doch Folgendes in diesem Renommierblatt. Leiseste Kritik reißt die Präsidentin von Coop Zürich vom Stuhl, lässt sie unkontrolliert herumzappeln, ihr gehen immer wieder die Nerven durch. Als sie einst während der China-Fahrt einer parlamentarischen Delegation mongolischen Kindern gedankenlos Dollarnoten verteilt hatte und deswegen von Parteifreund Walter Rentschler scharf gerüffelt wurde, stand sie schließlich, das personifizierte Elend, tränenüberströmt in der Steppe. Es ist wirklich zum Heulen. Tränenüberströmt in der Steppe. Zudem jetzt einmal eine grundsätzliche Frage. Darf man das? Ich meine, darf man einfach irgendeinen Zeich zusammenschreiben? Einfach so mir nichts, dir nichts ins Blaue raus, ohne jegliche Skrupel? Darf man das effektiv? Ist das journalistische Moral? Anscheinend schon. Weil schlussendlich kommen die Herren Schreiberlinge ja auch nur gerade das ein bisschen verstärkt raus, wo die meisten von diesen freien und demokratischen Schweizer sowieso denken. Oder auch schreiben. Zum Beispiel in einem Leserbrief, wie der, den ich hier gefunden habe, im Bund von Bern. Da schreibt doch ein gewisser EZ, auch aus Bern, unter dem Titel «Ein Schlag ins Gesicht». Es ist nicht besser geworden, seit die Frauen mitmischen. Nein, ganz im Gegenteil. Gerade wegen der weichen Welle konnten die Regierungen nicht genügend durchgreifen, weil die Frauen ihre Pflichten als Ehepartnerin, Mutter ihrer Kinder vernachlässigen und ihre Zeit mit Herumreisen, Diskutieren, Beraten vergeuden, haben wir mehr Jugendverwahrlosung, Drogensüchtige, Kriminalität, Ehescheidungen, Kinderkrippen, Tagesheime und so weiter. Nun kommt die SP und portiert als zukünftige Landesmutter, als erste Frau, als die Helvetia gerade eine Dame, welche sich all ihren Pflichten als Hausfrau und Mutter entzogen hat. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller normal denkenden Bürger und ich hoffe, dass sich dies alle anderen Nationalräte nicht gefallen lassen. Ja, dem muss man ja kaum etwas beifügen. Aber man soll sich auch nicht mehr wundern, wieso ein grosser Teil von unseren Journalisten oder Zeitungsmacher, wie das auf Neuzürichdeutsch heisst, so schreiben, wie sie eben schreiben. Darum ist es, glaube ich, unsere Aufgabe, diesen Brüdern ein bisschen auf die Finger zu schauen und nicht einfach jede Dummheit kommentarlos hinzunehmen. So, das wär's für heute. Ciao zusammen, bis...
So wie dem Remi seine Presseschau. Nun, das Giftle gegen die Lilian geht weiter, vor allem in der bürgerlichen Landpresse. Und die Ringier-Presse macht volle Kasse mit einem anderen Thema, Fiebern mit Lilian. Mehr von Lora Zürich finden, dass eigentlich eine andere Frage untergeht, die mindestens so wichtig wäre, nämlich ob die Sozialdemokraten überhaupt weiterhin sollen in der Regierung mitmachen. Wir haben darum eine Diskussion arrangiert, hier bei Lora Zürich, am Sonntag, am 4. Dezember, das ist der Abstimmungssonntag, am Abend um 6 bis 7 Uhr, wem nützen SP-Bundesräte? An dieser Diskussion nehmen teil auf der Befürworterseite der Peter Vollmer aus Bern, er ist Vizepräsident der SPS, dann der Martin Lenzlinger, Präsident der SP vom Kanton Zürich und auf der Kritikerseite der Andi Gross, den wir kennen als ehemaliger Juso-Präsident, und Ursula Koch, eine vehemente Gegnerin der Regierungsbeteiligung, die aber listigerweise im Nationalrat nachrücken würde, wenn Lilian Uchtenhagen Bundesrätin wäre. Diese Diskussion bei Lora Zürich am Sonntag, am 4. Dezember, am Abend um 6 bis 7 und selbstverständlich wie immer mit Beteiligung von euch Hörerinnen und Hörern. Das war es für heute. Das Dienstag-Team verabschiedet sich bis um 11:30 bis zur Mitternachtsinfo. Ciao zusammen.
Nobody rides for free. Grüezi miteinander, da ist. Also nochmal. Grüezi miteinander, da ist der. Excuse, dass wir die ganze Zeit rein schwätzen. Aber wegen dem bin ich gleich der HW von Gladbruck. Wer ist echt das wieder? Ja, vielleicht kennst du mich im Zusammenhang mit der blauen Baracken und Rock'n'Roll. Und vielleicht hast du die gewählte Stimme auch schon gehört am Groppi oben runter. Und sonst bin ich ganz einfach die Nummer 795 38 342. Dieser Nummer merkst du vielleicht, dass ich schon eher ein älteres Gutzli bin. Weißt du, so ein Vorkriegsmodell. Eins, wo die Haare entweder ausgehen oder grau werden. Radio machen, das ist etwas, das hat mich eigentlich schon schaurig lang fasziniert. Aber irgendwie ist mein Lebensweg halt neben dem Radiostudio durchgegangen. Und heutzutage muss ich sagen, ich bin eigentlich fast froh. Weißt du, so vor 20, 30 Jahren, da war das Radiomachen noch eine relativ trickreiche Sache. Und da ist auch auf dem offiziellen Radio mal etwas in die Hose. Aber heutzutage bist du da so gewohnt als Hörer, dass immer alles ganz genau stimmt. Die Aussteuerung, die zu langen Pausen weg sind und. Ja, weisst, und vor allem sollten die Sendungen inhaltlich so sein, dass ja niemand auf den Schwanz trampt ist. Was ich gerne habe, das ist Radio, das von Menschen gemacht wird. Menschen, die etwas zu sagen haben. Und Menschen, die eben jemanden, die auch mal einen Fehler machen. Ich war schon gespannt, wie es da könnte zugehen beim Radio Lora. Und ich habe eigentlich fast ein bisschen gehofft, es ginge in die Richtung, wie ich mir das vorstelle. Anyway, ich habe dann am 14. November